Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir einen so guten Grund haben, über diese großen Fragen unseres Lebens nachzudenken und dass wir in deinem Wort, in Jesus, so gute Antworten haben. Wir wollen dir danken für diesen Auferstehungsraum, in dem wir heute schon leben dürfen. Und wir wollen dir danken, dass du uns durch deine Worte und durch diese Auslegung darin gewiss machst und uns darin diesen Hoffnungsgrund gibst und dieses tiefe Durchatmen in deiner Gegenwart. Das ist gut. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass damit auch unsere Zukunft so klar ist. Dass wir da nicht rumeiern müssen, nicht spekulieren, nicht im Nebel herumstochern. Du hast uns eine gute, begründete, feste, heilvolle Perspektive gegeben. Dank dafür. Danke jetzt auch für diesen dritten Teil des Hörens, des Aufnehmens. Wir sind wach, wir wollen dich und deine Worte, deine Gedanken hören, wir wollen sie verstehen, wir wollen in ihnen zu Hause sein und mit ihnen leben. Danke, dass du redest. Gepriesen seist du. Amen.
Einige sind noch nicht entschlafen, sondern wachen. Euch gilt die Entrückung vor der leiblichen Auferstehung. Auferstehung der Menschen und ewiges Leben, der futurische Aspekt, der zukünftige Aspekt. Ich will wiederkommen, so sagt es Jesus nach Johannes 14 zu seinen Jüngern. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Seite 4 und 5 und Seite 6 können wir jetzt gebrauchen. 4 und 5 und 6. Und auch in den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas wird immer berichtet, dass der Menschensohn kommen soll, um die Seinen zu sammeln. Ich will wiederkommen. Dementsprechend hatte die erste Christenheit, hatte die Urgemeinde, das, was wir eine Naherwartung nennen. Die Erwartung, dass Jesus sehr bald kommt, dass es sich nur um eine kurze Zeit handelt. Etimikron, über eine kleine Weile werdet ihr auf mich warten, dann sollt ihr mich wiedersehen. Und wir hatten einerseits in der zweiten Einheit uns vergegenwärtigt, dass das über ein kleines eben sich ja nicht nur auf die wirkliche Wiederkunft Christi am jüngsten Tag bezieht, sondern es auch eine Frage der Erkenntnis ist, dass wir nämlich erkennen, dass er mit der Auferstehung, mit Pfingsten auf eine Weise schon gekommen ist. Aber das andere steht aus und so hat die junge Gemeinde immer den Gebetsruf in ihrem Gottesdienst: Maranatha, Maranatha, unser Herr, komm, gerufen. Die Naherwartung der ersten Christen war so ausgeprägt, dass in Thessalonich die Gemeinde irritiert war, als gläubig gewordene und Getaufte verstarben. Das heißt also, sie haben nicht damit gerechnet, dass Christen noch sterben können. Sie haben gedacht, alle Christen bleiben am Leben, bis Christus kommt. Es können nur Ungläubige sterben. Und so haben wir in dem ersten Abschnitt, dem ältesten, den wir von Paulus haben, der erste Thessalonicher Brief wird der älteste sein, da haben wir in Kapitel 4, 13 folgende, das ist auf Seite 5 oben, den Trost des Paulus: wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn, wie wir glauben, Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Das heißt, am Anfang war die Naherwartung, am Anfang war die Erwartung, Christen werden entrückt werden, wenn Christus bald wiederkommt. Und Paulus muss sie nun trösten, auch mit einem Wort des Herrn, dass die, die in Christus als Gläubige entschlafen sind, keinen Nachteil haben. Wenn Christus wiederkommt, werden zuerst die Gräber der Gläubigen geöffnet, dann kommen sie heraus und alle werden verwandelt, die Auferweckten und die noch Lebenden, verwandelt in die neue Leiblichkeit. Und wir werden gemeinsam Christus entgegenziehen in die Wolken zur Begegnung. Und da wussten die ersten Christen, wie sich das vorstellen. Denn so war es, wenn ein Herrscher kam, wenn ein König erfolgreich zurückkam von einer Wahl oder von einer Schlacht. Und dann kam er und alle Treuen zogen ihm entgegen aus der Stadt heraus und haben ihn eingeholt und haben sich dem Siegeszug angeschlossen und sind mit ihm in seine Stadt eingezogen. Und so ist die Vorstellung, wir werden mit Christus sein, indem wir ihm entgegenziehen, also ihm entgegengerückt werden. Nicht? Dann können wir in die Wolken hochfahren als Auferweckte und als Verwandelte, Entrückte. Und dann werden wir mit ihm einziehen. Und Paulus bricht da ab. Wir haben gesagt, dann ist die Frage, kommt jetzt tausendjähriges Reich, kommt Gericht und so weiter. Es geht ihm vor allen Dingen darum, kein Nachteil für die Verstorbenen. Alle sind gleichgestellt, wenn Christus wiederkommt. Dass beides zusammengehört, der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi und unsere Auferstehung, das haben wir als grundlegend schon erkannt, denn Christus ist ja um unseretwillen Mensch geworden, um unseretwillen hat er gewirkt, um unseretwillen ist er gestorben und auferweckt worden, um eben damit die neue Schöpfung Gottes auszulösen und wir haben daran teil. Das war allerdings, wie es heute ist, auch damals noch nicht für alle ganz klar. Vor allen Dingen für die Christen, die früher Heiden waren und nicht Juden, war ja die alttestamentliche Auferstehungshoffnung nicht geläufig. Und bei den Griechen war eigentlich eine Skepsis gegenüber einer persönlichen Weiterentwicklung, einem persönlichen Weiterleben, weil nämlich die Aufteilung von Leib und Seele oder Leib und Geist bestimmend war für ihr Menschenbild, ihre Anthropologie. Der Leib ist das Gefängnis der Seele, so dachten sie, und der Leib ist schlecht, der Leib hat Begierden, der Leib ist vergänglich, also der Leib ist schlecht und das Einzige, was fortbestehen kann, das ist die Seele des Menschen oder der Geist. Und dann würden wir jetzt sagen, naja, Hauptsache irgendwas lebt weiter, aber das dürfen wir uns nicht persönlich vorstellen, sondern das ist mehr die Vorstellung, wie wir sie auch neuzeitlich haben. Nicht? Also wenn wir heute so in die Umgebung fragen, wie stellst du dir denn das mit dem Sterben vor, was kommt danach, dann gibt es so verschiedene Variationen, die eben nicht die volle Auferstehungshoffnung haben, sondern zum Beispiel kann dann gesagt werden, ja, der Mensch besteht nicht weiter, aber etwas an ihm. In der Antike hätte man gesagt, so eine göttliche Flamme, das, was ihn ja überhaupt belebt hat, das geht dann zurück, so wie wir das vom Lagerfeuer kennen. Ein Funken verlässt das Feuer und kehrt in die Flamme zurück, wird wieder angesogen. Oder es ist wie bei dem Kreislauf des Wassers, nicht? Das Wasser verdunstet und dann regnet es wieder und so gibt es einen Kreislauf. Oder andere sagen, es ist wie in der ersten Schöpfung üblich, nicht? Das Laub fällt zum Boden und stirbt und ist der Dünger und nächstes Jahr wird es dann oder übernächstes Jahr als Dung wieder in den Kreislauf des Lebens hineingenommen. Also all diese sehr vagen Vorstellungen, irgendwas wird schon weitergehen. Energie kann nicht vergehen, Materie kann nicht vergehen. Und dann hat man solche unpersönlichen Vorstellungen. Wenn es persönlich ist, und da rede ich jetzt nicht nur von den Heiden, den Ungläubigen, sondern manchmal auch von Beerdigungsreden, die man hören kann, von Ordinierten, nicht? Dann ist es so die Vorstellung, ja, der Mensch stirbt und ist tot. Aber in der Erinnerung der Menschen oder sogar in der Erinnerung Gottes leben wir weiter. Und so mag man auch Grabinschriften dann lesen, nicht in unserer Erinnerung lebst du immer weiter. Das heißt, dann habe ich schon mal einen persönlichen Bezug, nämlich auf die Beziehung bezogen, nicht du bist nicht ganz tot, solange du erinnert wirst und solange du geliebt bist. Da haben wir schon eine Personalität in der Erinnerung, in der Beziehung. Aber ist das schon der volle Glaube der Auferstehung der Christen? Nein, das ist eine Unterbestimmung. Und so setzt sich Paulus, und deshalb habe ich euch extra auf Seite 6 noch einmal untergliedert, für die häusliche, ausführliche Arbeit oder auch für das Gespräch mit anderen zusammen, in 1. Korinther 15. Da nämlich hat er es auf hellenistischem, auf griechischem Hintergrund mit Menschen zu tun. Und wir müssen wohl denken, auch innerhalb der Gemeinde, mindestens lassen sie sich verunsichern, die sagen, also eine leibliche Auferstehung, wie das Paulus sagt oder andere Judenchristen, die kann es doch gar nicht geben. Es gibt keine leibliche Auferstehung der Toten. Und da muss Paulus grundsätzlich werden. Und sehr schön, wir haben es hier vorgeführt, was wir in der ersten Einheit machten, die Wichtigkeit der Grundlegung des Glaubens. Es beginnt in 1. Korinther 15, 1 bis 11, dass er die Auferstehung Jesu Christi als Grund der Auferstehung der Toten erinnert, vergewissert. Also Paulus erinnert sie an das, was sie bei der Taufe bekannt haben, was das Bekenntnis am Sonntag im Gottesdienst ist, nämlich dieses wunderschöne viergliedrige Bekenntnis, ergänzt um weitere Zeugen in der Liste dann, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist, zunächst eben dem Kephas. Und dann fragen wir uns, was war ursprünglich? Kephas und die Zwölf vermutlich. Und dann setzt aber Paulus eine ganze Liste dran, einmal mehr als 500, wenn man das zusammennimmt, nicht also, weil das verlängert wird. Und er betont, viele von denen, denen Christus begegnet ist, die leben noch heute. Ihr könnt sie also befragen. So haben wir verkündigt und so habt ihr geglaubt. Das heißt, der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi ist für den christlichen Glauben grundlegend und ist nicht aufzugeben. Und dann hat Paulus ganz wunderschön entfaltet, dass das in 12 bis 34, wie ich es gegliedert habe, Seite 6, dass das, also mit Doppel-S, der Auferstehung der Toten. Zunächst also mal hält er die Faktizität fest. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist es Faktum, dass auch wir auferstehen werden. Beides hängt ganz unweigerlich zusammen. Und ihr habt den Text natürlich schon oft gelesen, aber ich weiß nicht, ob euch der kunstvolle Aufbau schon deutlich wurde. Ich habe es deshalb in zwei Säulen geschrieben, weil Paulus die ganze Zeit von der Auferstehung Jesu Christi auf die Auferstehung der Toten schließt und von der Nichtauferstehung der Toten, wie die Gegner sie behaupten, auf die Nichtauferstehung Jesu Christi. Ich möchte den Text uns kurz vergegenwärtigen. Ihr könnt immer links und rechts dann gucken, Auferstehung Jesu Christi und Auferstehung der Toten. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er dann ja nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Geben wir die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten auf, leugnen wir Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. So weit wären die Gegner vermutlich gar nicht gegangen. In irgendeiner Weise hätten sie die Auferstehung Jesu ja bekennen wollen. Die Sache Jesu geht weiter. Oder irgendwie ist der im Glauben der Jünger ja lebendig geblieben. Oder wie einige sagen, er ist in das Kerygma, in die Verkündigung der Jünger auferstanden. Nicht also, Paulus zwingt sie aber und sagt, beides hängt miteinander zusammen. Ohne den Glauben an die Auferstehung ist die Predigt vergeblich. Euer Glaube vergeblich, wir haben gelogen und sind falsche Zeugen, euer Glaube ist nichtig, ihr wäret noch in euren Sünden und die Christen wären verloren, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und zwar als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nachdem er das festgestellt hat, dass der Glaube an die Auferstehung der Toten unaufgebbar ist. Und das muss man heute wieder genauso betonen, weil nämlich da sehr viel unscharf formuliert wird. Nicht die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten ist auch heute weithin bestritten oder verunklart. geht er in dem nächsten Abschnitt auf das Wie der Auferstehung. Also das erste war das Faktum, das der Auferstehung, nun das Wie der Auferstehung. In Vers 35 formuliert er die Ausgangsfrage, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Paulus fordert die Notwendigkeit der Auferstehung und die Notwendigkeit der leiblichen Auferstehung. Und er macht es deutlich, indem er auf die erste Schöpfung hinweist und sagt, schon in der ersten Schöpfung gibt es doch verschiedene Leiber. Es gibt verschiedene Gestalten. Es gibt verschiedene Pflanzen. Es gibt verschiedene Tiere. Es gibt verschiedene Gestirne. Und wir werden an den Schöpfungsbericht erinnert, wie Gott alles das geschaffen hat, in der Vielfältigkeit und in der Verschiedenheit. Damit hat er zunächst aber nur gesagt, es gibt verschiedene Leiber, die aber natürlich auf einer Stufe sind. Ein Beispiel ist auch aus der ersten Schöpfung, aus der natürlichen Schöpfung, aber da haben wir schon eine gewisse Logik. Und das ist nämlich das Weizenkorn, nämlich die Saat, die gesät wird, hat eine andere Gestalt als die Pflanze, die daraus hervorgeht. Und da kann man sehr schön sagen, es gibt eine Identität zwischen Saat und dem, was als Pflanze daraus wächst. Und es gibt einen Wechsel der Identität, nämlich insofern, als die Saat eine andere Gestalt hat als die Pflanze, die daraus erwächst. Also wir sind immer noch in der ersten Schöpfung, aber mit dem Weizenkorn und dem Weizen, der daraus erwächst, haben wir Identität und Wechsel zugleich betont. Paulus aber legt Wert drauf und sagt, so ist es auch bei der neuen Schöpfung. Das heißt, das, was gesät wird, ist das Alte, das, was daraus erwächst, ist das Neue. Es gibt eine Kontinuität und etwas völlig Neues. Jetzt fragen wir uns, warum ist es Paulus nicht genug, zu sagen, der Mensch stirbt und er lebt in der Erinnerung der ihn Liebenden weiter? Nun, es ist ganz evident, dass für jemand, der einen Menschen verliert, es einen Riesenunterschied macht, ob jemand persönlich bei einem ist oder nur in der Erinnerung. Also wer mal ein Kind verloren hat, einen geliebten Menschen oder geliebte Eltern oder einen Ehepartner, dem muss man nicht erklären, dass das eine Unterbestimmung ist, zu sagen, aber du hast doch immer nur deine alten Fotos und die alten Briefe und erinnere dich doch einfach dran, das ersetzt einen Ehepartner doch voll. Nicht? Dann war es kein guter Ehepartner und dann war es nicht wirklich eine Liebesbeziehung, wenn also die Erinnerung das Ganze schon ersetzen wird. Paulus legt Wert darauf, dass es eine leibliche Auferstehung ist. Warum? Nun, wir kennen im Deutschen den Begriff Leib und denken an Materie. Nicht das ist der Leib. Und wenn man dann sagt, ja, die Toten werden leiblich auferstehen, gibt es das große Missverständnis, dass wir wieder in den alten Leib auferweckt werden. Aber der Leibbegriff steht nicht für Materie, sondern der Leibbegriff steht für Personalität. Wir werden persönlich auferstehen. In den alten Leib zurück? Nein. Das wäre ja eine Totenauferweckung wie bei Lazarus. Der ist ja wieder sterblich geworden. Zurück. Wir bekommen einen neuen Leib. Im Deutschen kann man das sehr schön sagen, indem wir sagen, leibhaftig. Wenn ich sage, ich habe jemanden leibhaftig gesehen, dann sagt das natürlich schon, dass er im Leib war, aber vor allen Dingen, ich habe ihn persönlich gesehen. Und für mich war das eine Schlüsselerkenntnis bei dieser Frage, warum insistiert Paulus so, warum besteht er so drauf, dass wir leibhaftig auferstehen? Es wäre doch heute viel leichter zu sagen, ja, unser Geist oder unsere Erinnerung oder die Seele, als könnte man so ein bisschen Gas einfangen oder sowas, nicht? Das wird weiter bestehen. Nein, es geht um die Leibhaftigkeit. Und früher war es immer furchtbar kompliziert zu erklären, warum ist es notwendig, leiblich aufzuerstehen, weil die Leute mal sagten, ja, das kann ich mir so notwendig nicht vorstellen. Jetzt nach der Corona-Krise ist das vielleicht der einzige Vorteil. Jetzt kann ich euch allen erklären, was der Unterschied ist, ob du mit jemand telefonierst oder eine Videokonferenz hast oder ob du leibhaftig dir begegnen kannst. Nicht, was haben wir gelitten unter der Kontaktreduktion? Und das bitteschön, wir leben ja nicht im Mittelalter mit so viel Kommunikationsmöglichkeiten. Nicht? Wir hatten so viel Kommunikationsmöglichkeiten, bleib nur zu Hause, du kannst ja telefonieren, du hast ja Internet, mach eine Videokonferenz, dann hast du alles ohne Risiko. Jetzt mal ehrlich, bei den Menschen, die du geliebt hast oder in deiner Einsamkeit, war das ein vollwertiger Ersatz? Nein, weil es ein Riesenunterschied ist, ob ich jemanden eine E-Mail schreibe, fühle dich im Geist umarmt. Soll man das selber mal an sich vor den Spiegel stellen oder wie macht man das? Oder ob man einen jemanden wirklich in den Arm nehmen kann. Nicht, ob man sagt, du musst jetzt hören, dass ich dir in die Augen schaue. Oder eben bei einer Videokonferenz den Kontakt hat. Vor Corona habe ich mir den Mund fusselig reden müssen, um zu erklären, warum der Himmel leibhaftig Auferstandene braucht. Wenn ich jetzt sage, stell dir mal vor, ein vollwertiger Ersatz für den Himmel wäre doch ein Friedhof mit Internetanschluss. Würdet ihr da ja sagen? Das wäre ein kleiner Unterschied, nicht sehr ein kleiner Unterschied, oder? Warum will Gott uns leiblich auferwecken? Nun, er will uns persönlich da haben, nicht? Er will nicht mit einer Träne im Auge die alten Lieder, die du komponiert hast, noch einmal bedenken und die Notenblätter lesen. Er will es von dir selber hören. Nicht? Wir sollen mit ihm kommunizieren. Wir sollen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sollen ihn loben und ihm begegnen. Und wenn man das dem Verliebten jetzt gesagt hat, das war ja teilweise mit Grenzgängern, war das ja tragisch, geht der eine in der Schweiz, der andere in Deutschland, nicht, dann konnten die sich nicht mal umarmen, nicht, es sei denn mit viel Stacheldraht zwischen den Armen, nicht, also es war hochkompliziert, nicht, Verliebten muss man nicht erklären, welcher Wert darin liegt, dass man leibhaftig sich in den Arm nehmen kann, nicht, und das ist im Himmel. Im Himmel werden wir Gottes Liebe vollkommen erleben. Und auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, wir werden auch gegenseitig vollkommen lieben, nicht? Also du merkst, da gibt es noch manches auszubauen, nicht? Aber überwältigt von Gottes Liebe, wenn wir uns gegenseitig lieben. Und das leibhaftig, nicht? Deshalb also eine leibhaftige Auferstehung. Aber, und das ist das Entscheidende, Jesus ist nicht in den alten Leib zurückgekehrt, sondern der alte Leib wurde verwandelt in den neuen Leib. Ganz wichtig ist das auch festzustellen, Gott braucht natürlich nicht unseren alten Leib. Er braucht nicht die Reste, er braucht auch nicht die Knochen im Grab, um dann zu bestimmen, welche Identität hatte der. Er muss also nicht die DNA bestimmen, nicht, und nichts braucht er dann, was er auslösen kann. Nicht, das ist wichtig, es wurden ja dann auch Propheten und Apostel teilweise verbrannt und in den Wind gestreut, damit sie eben für den Himmel nicht abrufbar sind. Aber das ist für die Engel vollkommen Schnuppe. Nicht, deine Kontinuität liegt nicht in deinen Knochen, deine Kontinuität liegt alleine in Gott. Nicht, das ist das Entscheidende. Nicht, Gott lässt dich nicht mehr los und er kennt dich. Und wie viele Jahre du dann verrottet bist, spielt gar keine Rolle, denn du kriegst im Himmel einen ganz neuen Leib, eben keine alte Materie mehr. Das ist das ganz Entscheidende. Die besonders Attraktiven unter uns kann ich nur trösten. Die haben heute Morgen beim Rasieren oder beim Schminken oder als sie beides kombinierten gesagt, na, damit könnte man doch auch im Himmel noch bestehen. Ja, einige gucken sich schon an und fühlen sich ertappt, nicht? Ich kann euch trösten, ihr werdet im Himmel noch schöner sein, obwohl ich jetzt von hier aus nicht sagen kann, wie das gehen soll, aber es wird so sein. Und all den anderen sage ich zum Trost, zählt nicht eure Falten, Gott hat eure Haare schon gezählt und er hat bei uns Männern immer weniger Arbeit, je älter wir werden nicht. Am Schluss braucht er da wieder sehr viel Zeit, um uns hinzukriegen. Das alles spielt keine Rolle. Unsere Kontinuität ist in Gott und in Christus gewahrt. Nicht, sodass die Art, wie wir sterben, keine Rolle spielt und der Zustand unseres Leibes. Wir werden leibhaftig auferweckt werden. Und das heißt persönlich, als Person. Ja, warum ist das wichtig? Nun, ich verrate euch was. Die Kontinuität deiner Persönlichkeit von jetzt und dann ist bestimmender als die Diskontinuität. Was meine ich damit? Wer du heute bist und das Leben, das du heute führst, das wirst du erst vollkommen verstehen, wenn du verwandelt und auferweckt vor Christus stehst. Der Blick auf dein ganzes Leben, der wird dir erst erschlossen. Das heißt, du würdest jetzt sagen, wer ich bin, weiß ich heute genau. Im Leib, das ist ja meine Identität. Nein, das weißt du noch nicht. Erst wenn du dich am jüngsten Tag mit den Augen Jesu Christi selbst siehst, dann hast du den ganzen Blick auf dein Leben. Und deshalb ist das Entscheidende, erst in deinem neuen Leib, in der Gemeinschaft mit Christus, wirst du umfänglich verstehen, wer du in deinem alten Leib gewesen bist. Deshalb wirst du auch am Tag der Auferstehung, wenn dein Name erklingt, dich nicht im Grab umgucken und sagen, meint er jemanden anders oder meint er mich? Du weißt, dass du gemeint bist. Du wirst bei deinem Namen gerufen und dein Name steht für deine Identität, wie der Name Gottes für seine Identität steht. All das, was Christus und dich selbst jetzt an dir stört, spielt dann keine Rolle mehr. Es ist vergeben und es wird abgelegt. Ja, werden wir uns dann erinnern an unser ganzes Leben, wie es war? Nicht unter Absehung von Christus. Du wirst dein ganzes Leben und deine ganze Persönlichkeit in den liebenden Augen Jesu Christi sehen. Da liegt die ganze Wahrheit drin, aber es ist die erlöste Wahrheit. Sodass du also nicht die Vorstellung haben kannst, auch wir Christen müssen erst ins Gericht. Da kommt dann Gesetz, Gericht und Wahrheit. Und dann bist du völlig erschüttert über dein Leben und dann wirst du getröstet. Sondern von der Antwort her wird all das Fragliche dir erst offenbar werden. Aus der Perspektive der Rettung wirst du dich selber sehen. Du wirst erkennen, wovor du gerettet und bewahrt wurdest. Und vieles, was in deinem Leben war an Gefahren, vor denen du gerettet wurdest, wirst du dann erst sehen, wenn du den Blick hast aus der Gemeinschaft mit Christus auf dein eigenes Leben. Jetzt haben wir nur ein Problem. Diese wunderschöne Hoffnung war bei den ersten Christen so, dass sie einige Wochen vertröstet wurden, einige Monate. Dann sind einige gestorben. Paulus musste die Christen in Thessalonich trösten. Das ist kein Nachteil, sondern ihr werdet alle zusammen sein. Es ist aber keine Frage, auch Paulus selber dachte am Anfang, er selber wäre bei denen, die nicht sterben, sondern die verwandelt werden. Und deshalb hat er immer gesagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15, also ich auch, wir werden dann eben bei Christus sein. Die Gefangenschaft in Ephesus, die hat Paulus so nah an die Gewissheit seines eigenen Märtyrertodes geführt, dass er 2. Korinther 1 dachte, es sei über sein Leben schon entschieden, er würde sterben. Von dem Punkt an, 2. Korintherbrief, Philipperbrief, ist ein Wechsel für Paulus selbst. Er rechnet nicht mehr mit dem persönlichen Erleben der Wiederkunft Christi vor seinem Sterben, sondern er rechnet damit, dass er als Märtyrer stirbt, bevor Christus wiederkommt. Jetzt ist die Freude weg und die Hoffnung. Nein, der Philipperbrief hat das Thema Freude mehr als alle anderen Briefe. Warum? Nun, Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was für mich selbst auch viel besser wäre. Philipper 1, 21 folgende. 2. Korinther 5 tröstet er die Korinther und sagt, wir wissen ganz gewiss, dass wenn wir sterben und diese Kleider ablegen müssen, diese alte Wohnung verlassen müssen, dass wir dann eine Wohnung haben im Himmel, die schon da ist und die werden wir beziehen. Wir werden überkleidet mit den neuen Gewändern als Metapher für die Leiblichkeit, die neue Identität. Und deshalb sehnen wir uns danach, das abzulegen und da nicht nackt zu sein, sondern überkleidet zu werden mit der Herrlichkeit und dem Leib, den wir haben werden in unserer Gemeinschaft mit Christus. Das neue Zuhause, der neue Leib, die neuen Kleider, die neue Wohnung, jeweils in Stufen für die eigene Identität. Das heißt, dass Paulus hier formuliert, bis Ephesus habe ich selbst damit gerechnet, ich werde nicht sterben, sondern wir warten auf Christus, der soll ja bald wiederkommen. Dann wird das Todesurteil über ihn gefällt, er ist dann nochmal freigekommen aus der Gefangenschaft. Aber da wurde ihm deutlich, es kann sein, ich sterbe als Märtyrer. Dann war er aber nicht verzagt. Denn was sagen wir immer, wenn wir eines Verstorbenen gedenken im Gottesdienst? Römer 14, 7 folgende. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Der Herr lässt die Seinen nicht los. Der Herr, der Auferstandene, gibt uns nicht an Sünde, Tod und Teufel dahin. Das heißt, dass Paulus sagt, für einen Christen ist es von untergeordneter Bedeutung, ob er stirbt oder ob er lebt. Er gehört immer dem Herrn. Bei Paulus haben wir diese Entwicklung für die eigene Person. Und das Faszinierende ist, dass sich an seiner Vorfreude, an seiner Zuversicht nichts ändert. Weil er sagt, entweder ich erlebe es noch, dass Christus wiederkommt, ganz bald, umso besser. Oder aber, das werde ich nicht erleben, aber Christus verliere ich ja nicht durch mein Sterben. Er hält mich als Herr fest. Damit kommt Paulus zu einer Überzeugung, die wir, und das ist das andere Schreiben, in dem das deutlich wird, wiederum im Johannesevangelium haben. In Johannes 11 hatten wir schon als Antwort an Martha, das ist auf Seite 5, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben, im Sinne von, der wird niemals mehr tot sein. Und wenn wir das überlesen haben, Johannes 8, Vers 51, habe ich euch flugs dazugesetzt. 8, 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Wer an Christus glaubt, wird den Tod nie sehen. Sterben ja, aber die Wirklichkeit des Todes wird dich nicht treffen. Sehen heißt im Alten Testament erleben. Wir müssen den Tod nicht erleben. Schmecken kennen wir aus dem Alten Testament als Teilhabe. Nicht schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das steht nicht für sehen im abstrakten Sinne, sondern persönlich erleben. Wir, die wir in Christus sind, werden niemals dem Tod ausgeliefert. Wenn wir die Hand der Menschen, die uns begleiten, so es denn so ist, im Sterben loslassen, hat Christus uns bereits ergriffen. Christen werden wohl sterben, Christen können niemals tot sein. Und nun habe ich vorhin ja unsere Schwester vertröstet und habe gesagt, das besprechen wir dann in der dritten Einheit. Wir haben nämlich jetzt ein Denkproblem. Und mich überraschte es am Anfang, warum Paulus das Denkproblem, das er selber miterzeugt hat, nirgendwo behandelt. Wir halten einerseits fest, dass am jüngsten Tage, wenn Christus kommt, das sind jetzt schon 2000 Jahre, steht das aus, und im Moment kann es ja auch noch weitergehen, dass wir dann leiblich auferstehen werden. Und wir betonen, leibliche Auferstehung ist wichtig, persönliche Auferstehung. Gleichzeitig aber sagen wir mit den Worten Jesu im Johannesevangelium und mit Paulus, nachdem er sein Martyrium als wahrscheinlich erkannt hat, dass wir im Augenblick unseres Sterbens nicht tot sind, sondern mit Christus vereinigt. Und das ist ja das Entscheidende für Paulus. Etwas anderes betont er ja auch gar nicht für die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Ja, aber wie kann das sein? Die ersten Christen sind jetzt schon 2000 Jahre tot und sie sollen 2000 Jahre gleichzeitig bei Christus sein. Ja, das geht doch gar nicht. Das sind doch 2000 Jahre dazwischen. Dieses Problem wird in der Tat im Neuen Testament begrifflich von einem aufgenommen in der jüdischen Tradition, und das ist das Evangelium nach Lukas. Seite 5. Lukas ist der Einzige, der in Ausführlichkeit mit dem pharisäischen Judentum diese Frage nach dem Zwischenzustand problematisiert und behandelt und auf seine Weise beantwortet. Nach dem Evangelium nach Lukas, Seite 5 oben, die Gläubigen vertrauen sich bei ihrem Sterben im Hinblick auf ihren Geist, das heißt in ihrer Gottesdimension, in ihrer Geistbeziehung zu Gott. Sie geben sich also im Hinblick auf den Geist an Gott ab und gelangen unmittelbar ins Paradies, in Abrahams Schoß, das heißt in die Tischgemeinschaft mit den Vätern des Glaubens. Und so haben wir es im Gleichnis, vor allen Dingen aber natürlich haben wir es bei dem Wort Jesu am Kreuz zu dem Verbrecher neben ihm, der ihn bittet, seiner zu gedenken, wenn er in sein Reich kommt, nämlich in Lukas 23, 42, ich habe es deshalb extra auch zitiert, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es gibt manche, auch manche Sekten, die versuchen, das hier nicht so stehen zu lassen, die Ganztod-Theorie vertreten und sagen, nein, da muss man ein Komma setzen, da stand ursprünglich ein Komma, das kannst du gerade vergessen, weil nämlich die Handschriften des Neuen Testamentes, du kannst es dir angucken, da gibt es ja im Internet überall Fotografien davon, haben keine Zeichensetzung und es wurde sogar alles in einem geschrieben, Großbuchstaben, alle aneinander, das ist gar nicht so leicht zu lesen. Und insofern muss man tricksen und muss es verbiegen. Was Jesus sagt, ist nämlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie passt das zusammen? Nun genau mit seinem Kreuzesruf anschließend in 46. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, starb er. Das heißt, so auch später dann der Stephanus, der sterbende Gläubige gibt sich in Gottes Hand, nämlich nach seinem Geist. Und Geist ist nicht ein Gas, das er hat, sondern Geist sind wir in unserer Gottesbeziehung. Er vertraut sich Gott an und er ist in der Gottesbeziehung im Augenblick seines Sterbens. Und so konnte Jesus am Karfreitagabend im Geist den Schächer mit in die Gegenwart Gottes nehmen, im Geist. Nach dem Leib ist er gestorben und war 3 Tage tot. Und Christus ist dann am 3. Tage auch leiblich nach dem Leib auferweckt worden in den neuen Leib. Das erste erfahren alle Gläubigen im Augenblick des Sterbens. Das zweite steht für uns noch aus, weil wir leiblich noch nicht auferstanden sind. Und hier haben wir, das haben nämlich Pharisäer schon vor der Zeit des Neuen Testamentes auch gedacht, als sie Daniel 12 gelesen haben, was ist dann eigentlich mit den verstorbenen Gerechten in der Zwischenzeit? Und sie sagen, das ist ein Zwischenzustand. Und sie sprachen vom Paradies, wie es das Neue Testament auch tut. Und zwar nicht jetzt, es geht alles wieder bei Adam und Eva los und dann haben wir das Ganze verheerend von vorne, sondern Paradies eben als den Garten Eden, nicht den alten, sondern der in der Endzeit. Nicht? Denn alte Schöpfung, neue Schöpfung, alter Himmel, neuer Himmel, alte Erde, neue Erde, das ist ja der große Bogen, nicht Gott schafft alles neu. Also es geht um das neue Paradies. Warum Schoß Abrahams? Nun, weil Abraham, Isaac und Jakob und ihre Frauen und Familien nicht tot sind, im absoluten Sinne, so argumentiert ja auch Jesus gegenüber den Sadduzäern, sondern sie haben schon Tischgemeinschaft. Und Paulus selber erwähnt noch in 2. Korinther 12, der Voraussetzung unseres Predigtextes morgen, dann den dritten Himmel. Er sei in den dritten Himmel entrückt worden. Was ist das? Das ist auch wieder jüdisch, nämlich der dritte von 7 Himmeln. Das ist die Vorstellung, es gibt nicht nur einen Himmel, sondern es gibt mehrere Stufen. Der 7. Himmel ist Gottes absolute Gegenwart, das ist sein Thron. Aber es gibt eben einen dritten Himmel, das ist das Reich, in dem die Verstorbenen Seligen sind, mit Abraham, Isaac und Jakob, als ein sogenannter Zwischenzustand. Und das Entscheidende ist, dass wir da nicht irgendwo im Nebel rumlaufen, nicht? Das gab's als antike Vorstellung, ja. Die Toten dümpeln irgendwo so im Novembernebel rum, nicht? Und sind nicht richtig zu erkennen und wissen selber nicht, wer sie sind, nicht? Das ist zu wenig, sondern es ist ein seliger Zwischenzustand. Da wird richtig gefeiert. Ihr kennt das vielleicht nicht, als Kinder habt ihr euch vielleicht auch auf Weihnachten gefreut. Ich erinnere mich immer an die Stunden vor der Bescherung. Es war noch nicht Bescherung, aber es war schon Paradies. Nicht? Da haben wir Gesellschaftsspiele gemacht und Kekse bis zum Umfallen gegessen und immer auf die Uhr geguckt, nicht? Weil wir sagten, wann ist es endlich soweit? Aber wunderschön, dieses ungeduldige Warten, das ist selber schon schön, nicht? Also in dieser Vorfreude, so hat man sich das vorzustellen. Oder eben, dass eine Verlobung gefeiert wird und man sagt eben dem Paar, das da verlobt ist, es tut uns furchtbar leid, die Tante Emma hängt noch am Autobahnkreuz in Frankfurt, wir können noch nicht mit der Verlobungsfeier anfangen, ihr müsst euch noch allein vergnügen. Ja, ist keine Strafe, soll die Tante Emma noch dreimal im Kreis um Würzburg fahren, nicht? Es ist ja so schon so schön, da können wir auf das Fest gut warten. Also das Paradies als seliger Zustand. Jetzt zum Abschluss. Wir haben die Hoffnung auf die leibliche Auferstehung. Wir haben die Gewissheit, dass die Verstorbenen unmittelbar bei Christus sind, Christusgemeinschaft haben. Und wir haben, aber das kommt immer nur so am Rande und gar nicht betont, die Erwähnung Jesu, ja, der arme Mann ist im Paradies, nicht als er verstorben war. Oder Paulus sagt, ich war im dritten Himmel entrückt, aber er führt dann gar nicht weiter was aus. Das ist eine Vorstellung, die da ist, die aber nicht dominant ist. Warum? Nun, was ist das Schönste, wenn Christus wiederkommt? Die Begegnung mit ihm. Was wird uns faszinieren im Himmel? Der Vater und Jesus Christus. Ja, wenn jetzt Jesus Christus im Paradies ist, dann ist es wirklich unser Beispiel, das wir eben haben mit Braut und Bräutigam. Ja, wenn die beiden sich haben, dann können die Torten später kommen, da kann die Tante später kommen. Das Entscheidende ist ja schon da. Und insofern hat Paulus keine Abstufung und sagt, wenn wir sterben, sind wir nur im Paradies. Nein, wir sind bei Christus. Und das wird alles sein, was uns erfüllt. Im Zwischenzustand und in Ewigkeit. Das heißt, es ist die Christusliebe des Verfassers des Johannesevangeliums. Es ist die Christusliebe bei Paulus, die Frage, was machen wir eigentlich dazwischen, erübrigt. Wir sind bei Christus. Sonst noch eine Frage? Nicht, das ist es, was wir brauchen. Und jetzt zum Abschluss. Manchmal hilft es, wenn man denken kann. Und manchmal kann auch Bildung nutzen, sogar für den Glauben. Wir haben in der Tat mit dieser Frage, wie kommen wir mit 2000 Jahren zwischen Sterben des Paulus und der anderen und der Wiederkunft Christi zurecht. Nur deshalb ein Problem, weil wir Ewigkeit nicht denken können. Wir sind an unsere Zeitvorstellung gebunden und wir können nicht von Materie abstrahieren. Das heißt, wir leben in der Zeit. Vergangenheit ist vergangen, nur die Gegenwart können wir greifen. Und die Zukunft ist noch nicht da. Und wenn wir sagen, ja, wo passt denn dann die Ewigkeit rein? Dann sind wir versucht zu sagen, bevor es Zeit gab, vor der Schöpfung. Und wenn Christus die Zeit, die Geschichte beendet, am jüngsten Tag, am letzten Tag, dann kommt wieder die Ewigkeit. Als wäre die Ewigkeit das, was vor der Zeit war und was nach der Zeit war. Die Ewigkeit ist aber nicht gebunden an Zeit. Von der Ewigkeit aus ist es gleich weit zu jedem Punkt unserer Geschichte. Ich mache das immer gerne an Gottes Engeln deutlich. Als die Engel zu Abraham geschickt wurden, war es für sie nur ein Flügelschlag aus der Ewigkeit in die Zeit. Keine weite Reise. Ja, aber dann sollte die Geburt Jesu angesagt werden der Maria. Das war jetzt einige hundert Jahre später. Oh, da muss der Engel aber weiterfliegen. Nö, wieder ein Flügelschlag. Und wenn dir heute Abend ein Engel begegnet, mir begegnet jeden Tag ein Engel, weil meine Frau Angelika heißt, das heißt die Engelleiche, nicht? Also wenn dir ein Engel begegnet, nicht? Wie weit muss der fliegen? Ja, von Abraham bis Maria, dann macht er Pause, dann von Maria zu dir, ist das eine weite Strecke, nicht? Und dann kommt da der Ferienstau dazu, nicht? Also, nee. Wenn ein Mensch stirbt, wie viele Schritte muss er laufen, bis er bei Christus ist? Ja, also, bei Jesus Christus selber an Ostern, da war es ja nah dran. Der Paulus ist in den 60ern gestorben, war ein kurzer Weg. Für uns ist es ein viel weiterer. Nee, es ist immer nur ein Schritt in die Ewigkeit. Das heißt, warum hat das Neue Testament dieses jüdische Modell des Zwischenzustands wohl aufgenommen als Denkhilfe, weil wir begrenzt sind in unserer Vorstellung. Aber warum haben die das nicht breit entfaltet? Warum hat man nicht das als Hauptthema genommen? weil es ein Scheinproblem ist. In Hinsicht auf unsere Existenz brauchen wir uns für die Ewigkeit keine Gedanken zu machen, sondern im Augenblick deines Sterbens bist du bei dem ewigen Jesus Christus. Du kannst als Vereinfachung sagen, im Augenblick, wenn du stirbst, ist für dich die Wiederkunft Jesu Christi über ein kleines, und ihr werdet mich nicht sehen, abermals über ein kleines, und ihr werdet mich sehen. Für alle, die in Mathematik und Physik Zeit und Ewigkeit mal bedacht haben, die geht ein Licht auf und sie sagen, richtig, es ist nur ein Scheinproblem, denn die Ewigkeit ist der Zeit nicht unterworfen. Für uns sind 2000 Jahre dazwischen, aber für die Ewigkeit sind 1000 Jahre wie eine Sekunde, nicht, es besteht keine Zeit. Das heißt also, lass das Problem einfach ruhen und wenn du sagst, so abstrakt will ich aber bei der Hitze draußen nicht denken und ich habe nicht genug Kaffee gekriegt, um das zu verstehen, dann freu dich aufs Paradies mit Christus. Das ist eben die Möglichkeit, es zu denken. Aber wichtig ist, dass wir Christen die Gewissheit haben. Wir gehören jetzt schon dem für uns Gekreuzigten und Auferstandenen. In ihm haben wir jetzt schon Vergebung von allen unseren Sünden, auch noch von denen, die kommen. Wir haben jetzt schon die Erlösung in ihm. Wir haben jetzt schon die Freiheit von der Herrschaft, von Sünde und Tod. Und wir mögen wohl noch sterben, aber wir können niemals mehr tot sein. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben. So sind wir des Herrn. Und Paulus mündet ein in Römer 13, dass er die Römer ermahnt, jetzt steht mal endlich auf, denn es wird Tag. Und es wird Zeit, dass ihr wach werdet, euer Leben gestaltet. Und dann begründet er es, warum wird es Zeit, dass wir aufwachen und es verstehen und bewusst leben. Er sagt, denn der Tag eurer Erlösung ist jetzt schon viel näher als damals, als ihr gläubig wurdet. Das gibt auch für uns von der Ewigkeit her einen neuen Blick auf unsere Zeit. Unsere Zeit läuft ab, unsere Ewigkeit läuft an. Nicht? Empfehle ich allen, die einen runden Geburtstag haben. Also wenn ihr mit 20 das erste Mal eine Depression kriegt, nicht, jetzt werde ich 20, nicht, dann hilft es sehr zu sagen, mit jedem Tag, den wir älter werden, werden wir aus der Ewigkeit gesehen jünger. Wir kommen nämlich immer schneller an unsere Erfüllung heran. Diese Freude wünsche ich euch von ganzem Herzen. Damit sind nicht alle Probleme dieser Welt gelöst, aber damit habt ihr eine entscheidende Antwort der Freude. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Darf ich beten? Herr Jesus Christus, wir wollen dir noch einmal danken. All dieses Leid, all diese Niedrigkeit, all diese Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns deine Ewigkeit zu bringen. In deinen Augen erkannten wir das Wesen deines Vaters. In deinen Worten lag die ganze Barmherzigkeit und Güte unseres himmlischen Vaters. Und du hast alles mit uns getragen, auch unsere Schuld, auch unsere Sterblichkeit, damit wir neu leben können, neu geschaffen in dir, neu geboren in dir. Und jetzt kann uns nichts mehr trennen von dir. Das Leben, das du in uns begonnen hast, kann niemand mehr nehmen. Denn du bist ein für allemal der Sünde, dem Tod und dem Widersacher abgestorben. Und wir sind in dir, frei von allem, was uns das Leben nehmen mag. Herr, wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Unsere Zeit läuft ab. Aber schon jetzt hat die Ewigkeit für uns begonnen. In deiner Person. Danke für deine Liebe. Danke für dein Leben. Danke für deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit und Erlösung. Jesus Christus, unser Herr, du bist alles für uns. Amen.